ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Das Ende der Fastenzeit. Wie Verzicht uns glücklich macht.
Es gibt oft gute Gründe, auf etwas zu verzichten. Wer zum Beispiel das mit Benzin betriebene Auto häufiger stehen lässt und zum Beispiel Fahrrad fährt, tut was für sich und fürs Klima. Und Verzicht spielt auch in vielen Religionen eine Rolle. In der christlichen Tradition gilt das etwa für die 40 Tage vor Ostersonntag, die Fastenzeit, in der wir ja gerade noch sind. Die missionsärztlichen Schwestern in Frankfurt, die halten sich das ganze Jahr über an Regeln. In dieser katholischen Ordensgemeinschaft gilt so manches als verzichtbar. Was auf den Teller kommt, ist dabei nicht entscheidend. Wolfgang Hetfleisch und Christiane Rau stellen uns diese Gemeinschaft mal vor.
Ich vertraue darauf, dass mir Kraft
zu. Die Gemeinschaft ist der Kern. Das gilt bei den missionsärztlichen Schwestern in der Frankfurter Nordweststadt nicht nur im abendlichen Gebet. Es gilt für das Leben, dem sich die katholischen Ordensfrauen verschrieben haben. Sich mit wenig zu bescheiden und solidarisch zu teilen, gehört dazu. Als Mangel empfindet Schwester Maria Gozens das nicht, im Gegenteil.
Verzicht heißt ja nicht, keine Freude haben, sondern Verzicht heißt ja, ich stelle mich dem Leben, wie es ist, in mir und um mich herum. Dann lerne ich vielleicht auch, was sonst noch in mir steckt. Ich lerne mich kennen, ich gehe ins Gebet.
Gozens weiß, wie es ist, wenn es Menschen an vielem fehlt. Die Ärztin arbeitet in der Frankfurter Elisabeth-Straßenambulanz des Caritas-Verbands, eine Anlaufstelle für die, die kein Dach über dem Kopf und keinen anderen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Selbst einer Gemeinschaft anzugehören, die sich in Genügsamkeit übt, ist da hilfreich.
Also wenn ich immer satt bin, habe ich ja nie Hunger. Wenn ich immer toll gekleidet bin, habe ich vielleicht Schwierigkeiten, mit jemandem in Berührung zu kommen, der nackt auf dem Boden liegt. Das heißt aber nicht, dass ich mich nackt ausziehen muss oder hungern muss, um in Berührung zu kommen mit diesen Menschen.
Darauf verzichten die missionsärztlichen Schwestern, die in Frankfurt in zwei kleinen Gemeinschaften leben, auf keinen Fall. Sie kümmern sich um Kranke, Obdachlose, Geflüchtete, ganz im Sinn der Gründerin des weltweit tätigen Ordens, die das als Ärztin vorgelebt hatte. Auch Schwester Carmen Speck arbeitet in der Frankfurter Straßenambulanz der Caritas. Für sie geht Verzicht in der Fastenzeit nicht durch den Magen. Schwester Carmen blickt nach innen.
Wenn ich wirklich darauf achte, was ist denn etwas, was mich hindert am Leben, etwas, was mich hindert in der Beziehung, und ich versuche, darauf zu verzichten, dann kann es mir eben ein Mehr an Beziehungen, mehr an Leben, ein Mehr an Heil für mich und eben auch für andere bringen. Allein zu verzichten, um dann zu sagen, ich habe auf das verzichtet während der Fastenzeit, das bringt, glaube ich, nichts.
Genügsam zu sein ist in der Ordensgemeinschaft Normalität, aber kein Selbstzweck. Für Schwester Susanne Engeländer ist das Leben in der Gemeinschaft ein ständiger Ansporn.
Dass wir auch wirklich gucken, was brauchen wir denn? Ist ja nichts Neues, als Gesamtgesellschaft verbrauchen wir viel zu viel, obwohl wir es vielleicht gar nicht brauchen würden. Und wir verteilen und teilen es auch nicht so, wie wir es eigentlich sollten. Und hier ist es sozusagen so ein bisschen die Chance, so im Kleinen daran zu arbeiten.
Und das, sagt Schwester Susanne, sei doch der pure Luxus.
Das ist so eine Frage. Wann genau endet eigentlich die Fastenzeit für Christen? Morgen, also Gründonnerstag, Karfreitag oder vielleicht doch erst Ostersonntag? Eine kurze Recherche bei der Deutschen Bischofskonferenz hat geholfen. Die sagt, die Fastenzeit dauert 40 Tage. Sie beginnt an Aschermittwoch und endet an Gründonnerstag. Aber dann kommt das sogenannte Osterfasten am Karfreitag und an Karsamstag. Und an diesem Abend endet dann auch das Fasten für alle. Anlass für uns, mal nachzufragen, wie ist es eigentlich mit diesem wochenlangen Verzicht? Macht er am Ende glücklich? Dr. Bastian Willenborg ist Facharzt für psychosomatische Medizin, für Psychiatrie und Psychotherapie. Fasten im Jahr 2024 sieht ja oft so aus. Kein Fleisch, kein Alkohol, kein Zucker. Und auch digital wird entgiftet, sprich keine Social Media, Handy mal weglegen. Haben Sie eigentlich auch auf was verzichtet?
Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt in der Fastenzeit auf Alkohol verzichtet.
Sehr gut. Also auch 40 Tage konsequent durchgehalten?
40 Tage konsequent, ja. Ich sag mal, es gab eine Reise, da gab es einen Rückfall, wenn man so möchte. Aber ansonsten, genau, 40 Tage durchgehalten.
Gut. Was macht so ein Verzicht über viele Wochen oder Tage mit uns, mit Ihnen? Was würden Sie sagen?
wenn man viele Wochen auf eine bestimmte Sache verzichtet, wie in meinem Fall Alkohol oder in anderen Fällen vielleicht Social Media oder auch bestimmte Nahrungsmittel, das gibt einem zum einen sozusagen wirklich die kognitiven Kapazitäten, auch mal über was anderes nachzudenken und gleichzeitig aber auch zu schauen, wie sehr bin ich von dem Stoff, auf den ich gerade verzichte, wie sehr beeinflusst das vielleicht mein Leben und wie sehr ist das Mittelpunkt in meinem Leben und möchte ich das überhaupt?
Der Anfang des Fastens, so stelle ich es mir vor, ist immer ziemlich schwer, oder?
Sag mal, es gibt so und so. Ganz spannend ist tatsächlich, einer meiner Oberärzte hier in der Klinik verzichtet auch auf viele Sachen, unter anderem auf Kaffee. Und jetzt zum Ende der Fastenzeit, hat er mir heute noch berichtet, denkt er viel über Kaffee nach. Das war am Anfang weniger der Fall.
Ach ja, interessant. Fasten und Verzichten, das sind so Wörter, die sich in unserem Sprachgebrauch irgendwie ja negativ besetzt eingeschlichen haben. Es hat was mit Selbstqual zu tun. Das muss aber gar nicht so sein, oder? Wie kriegt man das hin, dass man dieses Gefühl gar nicht erst hat?
Also ich finde tatsächlich, das Gegenteil ist der Fall, weil es gibt so viele Dinge im Leben, die wir alltäglich und ungefragt machen. Also das kann das Feierabendbier sein, das kann sozusagen das Nutzen von Social Media sein, das kann, wenn ich in die Kantine gehe, das Schnitzel sein. Und letztendlich ist es sozusagen der dauerhafte Konsum, der uns sehr stark einschränkt, weil wir natürlich in der Zeit des Konsums uns auch mit anderen Dingen, die wir vielleicht viel wichtiger finden und die uns viel wichtiger sind, nicht beschäftigen können. Und das heißt, eigentlich gibt das Fasten mir die Freiheit, bewusst zu entscheiden, möchte ich das, was ich vorher regelmäßig getan habe, wieder tun oder möchte ich sozusagen die frei gewordenen Kapazitäten auch anders nutzen? Und beides ist offen.
Aber es ist ja auch eine liebgewonnene Routine, oder? Das Schnitzel jeden Freitag oder wann auch immer in der Kantine, die Tasse Kaffee am Morgen.
Und Sie sagen es gerade, das liebgewonnen, das wissen viele gar nicht. Wenn ich feststelle im Rahmen der Fastenzeit, es ist mir eine liebgewonnene Routine und ich freue mich jetzt ganz persönlich auf die Flasche Rotwein, die ich irgendwie an Ostern aufmache, dann ist es vielleicht was mir wichtig ist und was ich auch weiter genießen möchte. Es kann aber auch eben zu diesem Prozess kommen zu sagen, warum nehme ich einfach eigentlich immer das Schnitzel? Ich könnte doch auch sozusagen die Gemüsepfanne essen.
Sie haben jetzt 40 Tage auf Alkohol verzichtet, mit einer kleinen Ausnahme, wie Sie uns gestanden haben. Das ist ja nun das Problem, sage ich mal, von vielen, die fasten wollen und dann brechen sie ihr Fasten. Ja. Das wiederum löst Frust aus. Was kann man dagegen tun?
Also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, sich zu überlegen, ist das, wovon ich fasten möchte, ist das möglich für mich oder ist das vielleicht mit zu vielen Schwierigkeiten verbunden? Wenn ich zum Beispiel sehr stark sozusagen mit Social Media auch darauf angewiesen bin, in beruflichen Kontexten oder ähnlichem, macht es dann tatsächlich Sinn? Und dann ist es auch so, 40 Tage ist ein langer Zeitraum. Ich finde es viel besser zu sagen, okay, ich habe das jetzt schon 25 Tage geschafft. Ein Tag war jetzt nicht, aber die letzten 15 Tage oder 14 sind es dann noch, hänge ich wieder dran. Also, dass man es auch da eher von der Positivseite sieht und nicht als Versagen wertet.
Mhm. Und wenn die Fastenzeit dann schlussendlich rum ist, was machen wir dann? Hauen wir wieder voll rein?
Also, es gibt Menschen, die machen das und die freuen sich auch richtig drauf. Meine Erfahrung sozusagen, ich begleite als sozusagen Psychiater, aber ich bin auch Ernährungsmediziner, auch immer mal wieder in so Fastenprozessen. Die allermeisten davon essen einfach bewusster, auch wenn sie zum Beispiel wieder anfangen, sich nicht vegetarisch zu ernähren oder wieder anfangen, Alkohol zu trinken, dass eben dieses Maßlose gar nicht so im Mittelpunkt steht, sondern am Ende der Fastenzeit aus meiner Erfahrung eher ein bewusster Konsum steht.
Wir reden jetzt über das Fasten, weil jetzt die Fastenzeit vorbei ist. Gibt es eigentlich eine Chance, das Positive aus 6 Wochen Verzicht mal so hinüber zu retten in die Zeit danach? Also auch meinetwegen durchs ganze Jahr mitzunehmen oder vielleicht lebenslang?
Ja, also diese Fastenzeit, die wir jetzt haben, ist ja sehr religiös getrieben. Und es gibt ja durchaus auch andere Konzepte, das zu machen. Also ich kenne das aus der Suchtmedizin, dass man auch sagt, one day a week, one week a month, one month a year. Und dann gibt es den Dry January, den haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Yeah. Also dieses Konzept, nicht alles zu jeder Zeit zur Verfügung zu haben, gibt auch, also aus meiner Perspektive, mehr Freiheiten, als dass es Einschränkungen gibt.
Ja, lange dauert sie nicht mehr, die Fastenzeit, die christliche Fastenzeit jedenfalls, denn diejenigen von uns, die nicht religiös sind, könnten ja auch zu jeder anderen Zeit im Jahr fasten, aber es ist vielleicht einfacher dann zu fasten, wenn es auch viele andere tun. Einige haben sich vielleicht in den vergangenen Wochen am sogenannten Dopaminfasten versucht. Damit ist in der Regel gemeint, dass Menschen für eine bestimmte Zeit insbesondere auf die Nutzung von digitalen Medien verzichten, nach denen sie sonst zumindest im übertragenen Sinne vielleicht auch wirklich süchtig sind. Denn Dopamin ist ein Stoff, der in unserem Körper unter anderem an der Entstehung von Süchten beteiligt ist. Der Begriff Dopaminfasten wurde im US-Bundesstaat Kalifornien geprägt und von dort berichtet nun unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Im Internet gibt's jede Menge Anleitungen zum Dopaminfasten, natürlich. Ausgerechnet, möchte man denken, wo es doch gerade darum geht, das Digitale mal wegzulassen. Aber tatsächlich geht es um Mechanismen, die auch bei schon lange bekannten Formen der Sucht entscheidend sind. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Anna Lemke von der Stanford-Universität erforscht sie schon seit vielen Jahren.
Plötzlich war in Social Media und auch in anderen Medien die Rede von Dopaminfasten. Und da haben wir gedacht, okay, das sagen wir jetzt auch, weil die Leute dann wissen, worum es geht.
Dopamin ist ein Hormon und ein Botenstoff im Gehirn. Wer in Social Media etwas postet, der hofft meistens auf eine positive Reaktion. Und schon die Vorfreude sorgt dafür, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Kommt dann das Like, dann setzen Endorphine und körpereigene Opiate ein. Und man will schnell immer mehr davon. Exakt der gleiche Mechanismus wie bei herkömmlichen Drogen. Im Podcast der Universität von Kalifornien in Los Angeles erklärt Dr. Lemke, wo das eigentliche Problem liegt.
Letztlich versucht unser Gehirn, sich anzupassen, indem es sehr viel weniger Dopamin ausschüttet, sogar weniger als normal. Die Folge kann sein, dass ein bestimmtes Verhalten nicht nur keine Glücksgefühle mehr auslöst, sondern sogar Enttäuschung, unglücklich sein, dem wir eigentlich entkommen wollten.
Was hat es nun also mit Dopaminfasten auf sich? Hilft es wirklich, sich eine Woche von allem völlig abzukapseln? Das kann eigentlich nicht funktionieren, sagt die Forscherin. Denn entscheidend ist, sein Verhalten dauerhaft zu verändern.
Wir empfehlen, sich 4 Wochen gezielt von Triggern fernzuhalten und sich eben nicht, wie beim Silicon Valley Dopaminfasten, einfach für eine Woche in einer dunklen Höhle zu verkriechen. Die Betroffenen müssen sich klar machen, welches Verhalten problematisch ist, einen Plan machen und sich daran halten. Für Dopaminfasten empfehlen wir 4 Wochen. So lange dauert es, bis der Hormonhaushalt zurückgesetzt ist.
Und, sagt die Forscherin, man sollte darauf vorbereitet sein, dass der Entzug schmerzhaft und anstrengend ist. Wie bei jeder Sucht. Meditation zum Beispiel könne helfen, aber auch Kontakt mit Menschen. In der echten Welt natürlich, nicht im Internet.
Ja, Fasten hat ja mit Verzichten zu tun und das wiederum hat für viele was Bedrohliches, selbst quälen, sich einschränken müssen. Wir befassen uns mit dem Thema Verzicht und stellen die Frage, wäre dauerhafter Verzicht nicht sogar wichtig, um den Planeten zu retten? Ulrich Wegst hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Keine Angst vorm Verzicht, ein Plädoyer für die wichtigste Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts«. Ich habe ihn gefragt, Sie nennen den Verzicht eine Kulturtechnik, das klingt, als ob man das lernen kann. Ist es einfach oder braucht man dafür richtig gut Talent?
Das Problem ist, er ist noch gar keine Kulturtechnik. Ich will ja, dass wir dorthin kommen. Momentan üben wir den Verzicht ja nur dann, wenn Notfälle oder Krisensituationen auftreten, Hungersnöte oder wie vor kurzem Pandemien. Und ich will dahin kommen, dass der Verzicht sozusagen alltäglich wird, ein alltägliches Instrument zur Lösung und Probleme und somit eben eine Kulturtechnik. Und tatsächlich Verzicht kann man erlernen, beziehungsweise, das ist für mich das wichtigste Stichwort, man kann sich daran gewöhnen. Und deswegen habe ich das ja auch in den Titel geschrieben, keine Angst vor dem Verzicht. Man kann sich an fast alle Verzichte gewöhnen und das ist, glaube ich, die positive Botschaft.
Aber warum glauben Sie, haben so viele Menschen Angst vor Verzicht?
Verzicht wird, wie ich es eben beschrieben habe, ganz oft mit Katastrophenfällen sozusagen in Verbindung gebracht. Und sobald dann das Stichwort Verzicht fällt, läuft da bei den meisten Menschen im Unterbewusstsein der Katastrophenfarbfilm ab. Dazu kommt dann tatsächlich noch, dass wir evolutionär, das muss man ganz offen sagen, überhaupt nicht auf Verzicht gepolt sind. Wir sind tatsächlich eher darauf gepolt, von allem immer mehr zu wollen. Und das ist ja evolutionär auch sinnvoll. Ein bekannter US-Biologe hat es mal so gesagt, Robert Zweig, das heißt, wir haben im Prinzip keine Stopptaste. Und das macht es natürlich für viele Menschen schwierig zu verzichten.
Evolutionär sagen Sie, ist es sinnvoll, aber für den Planeten nicht so gut, ne?
Es ist heute überhaupt nicht mehr sinnvoll, zumindest in den entwickelten Ländern. Also es ist ja zum Beispiel so, wenn wir, das ist nachgewiesen, einkaufen gehen, dann wird bei uns Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Belohnungshormon. Das ist eigentlich evolutionär vorgesehen dafür, dass Menschen dann zum Beispiel Vorräte anlegen. Aber heute ist das eher kontraproduktiv, weil es dazu führt, dass wir zum Beispiel Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen und horten entsprechend. Und das ist genau das Problem. Diese evolutionäre Polung, die wir haben, ist heute überhaupt nicht mehr angebracht, sondern führt im Gegenteil zu manchen Problemen.
Gucken wir nochmal auf einen Begriff, der mit Verzicht zu tun hat. Das Fasten, die Fastenzeit endet jetzt, die österliche. Man verzichtet auf so Dinge wie Alkohol oder hat verzichtet, Süßigkeiten, auch vielleicht mal aufs Handy oder auf die Social Media, was eigentlich ja erstmal Lebensfreude schafft. Ist das kein richtiger Verzicht? Würden Sie sagen, das Fasten, das ist eher sowas, so ein Lifestyle-Ding?
Eigentlich nicht, weil man ja tatsächlich sagen muss, dass die Religionen, alle großen Weltreligionen, die einzigen großen gesellschaftlichen Organisationen sind, die Verzicht sozusagen offensiv vertreten. Ich habe ja mein Buch deshalb geschrieben, weil ich sehr enttäuscht darüber bin oder beziehungsweise nicht richtig finde, dass die Politik über Verzicht gar nicht sprechen will. Bei den Unternehmen braucht man sowieso nicht fragen und bei den Gewerkschaften auch nicht. So, und bei den Religionen ist das tatsächlich anders und deswegen würde ich das zumindest nicht als Lifestyle-Verzicht einordnen, zumal es ja bei den Religionen auch feste Regeln für den Verzicht gibt.
Sie haben die Politik gerade erwähnt, aber da sehe ich auch eine Schwierigkeit. Zum Beispiel, als die Grünen einen Veggie Day in deutschen Kantinen einführen wollten, da haben alle geschrien, haben gesagt, jetzt verbieten uns die Grünen auch noch, was wir essen sollen. Also, dass Politik klare Vorschriften machen müsste, wenn es um den Verzicht geht, ist das nicht sehr schwierig?
Das ist definitiv eine Herausforderung, ist aber tatsächlich machbar. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Corona-Pandemie. Da gab es in der Schweiz zwei große Volksabstimmungen zu dem Thema, zu diesen Corona-Maßnahmen, die in der Schweiz genauso unbeliebt waren wie bei uns. Die Regierung ist hingegangen, hat gesagt, diese Maßnahmen müssen wir leider ergreifen, hat es offensiv vertreten und hat beides Mal Mehrheiten dafür bekommen. Man sieht also, man kann auch in der Demokratie für belastende Maßnahmen, auch für Verzichtsmaßnahmen Mehrheiten bekommen. Die Voraussetzung ist aber natürlich, dass man sie offensiv vertritt.
Was wäre denn so ein Verzicht, den der Planet, die Menschheit unbedingt braucht, von dem Sie sagen, das ist tatsächlich die Kulturtechnik, die wir erlernen müssen?
Da gibt es beim Klimawandel ganz viele, aber ich finde, es gibt auch ganz viele Verzichte, die uns viel, viel näher liegen. Wenn ich zum Beispiel an den Bodenverbrauch denke, da denkt kaum jemand dran. 95% der Bodenfläche in Deutschland sind belegt und trotzdem verbrauchen wir immer mehr Boden Tag für Tag. Und das kann man tatsächlich nur durch Verzicht lösen. Oder, und das ist ein globales Problem, wenn Sie danach ja gefragt haben, Antibiotikaresistenzen. Auch das kann man nur durch Verzicht lösen.
Sie haben auch den Klimawandel schon angesprochen. Und natürlich müssen wir oder sollten wir auf vieles verzichten, um eben auch das Klima zu retten, zum Beispiel Langstreckenflüge. Aber auch da ist es ja das Problem des Menschen, dass er voller Neid auf den anderen schaut, der vielleicht sich nicht drum schert und sagt, ich verzichte nicht, ich mache das alles. Ist das nicht auch ein Problem, dass der Mensch immer auf das guckt, was der andere macht und deswegen sagt, naja, wenn die nicht verzichten, mache ich es auch nicht?
Deswegen sage ich ja, dass Verzicht nur dann gerecht und richtig ist, wenn er ordnungspolitisch unterlegt ist. Also ich bin keiner, der den Leuten alles vorschreiben will, aber bei manchen Verzichten ist es tatsächlich unumgänglich, dass die dann verbindlich für alle sind.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. ARD